You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Hi und willkommen zu einer neuen Episode. Die hier ist allerdings ein wenig anders. Ich würde euch gern die größten Entdeckungen des Jahres 2024 präsentieren, und zwar in einer Abreihe oder Abfolge von Folgen, die bereits veröffentlicht wurden. Das heißt, bis zum Jahresende, jeden Sonntag, wird es eine Zusammenfassung geben an tatsächlich Entdeckungen, die dieses Jahr rausgekommen sind und die tatsächlich sehr unglaublich waren oder breaking, wie ich es gern in meinen Titeln verfasse. Nicht dafür hauen, bitte. Also, es wird jeweils 3 oder 5 oder 4 Videos geben, je nachdem, wie viele in ein Video passen. Die schneide ich dann für euch zusammen mit den, wie gesagt, größten Entdeckungen, und die könnt ihr dann genießen. Und den Start macht eine sehr coole Entdeckung des möglichen Gravitons. Was das ist und was das genau heißt, das erfährt ihr jetzt im folgenden Video. In der Physik gibt es 4 fundamentale Kräfte, die alles im Universum bestimmen. Von den kleinsten Teilchen bis hin zu den größten Strukturen. Diese Kräfte sind die starke Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung, der Elektromagnetismus und die Schwerkraft. Jede dieser Kräfte wird durch sogenannte Kraftvermittlerteilchen übertragen, die ihre Effekte zwischen Teilchen im Raum irgendwie vermitteln. Der Elektromagnetismus zum Beispiel sorgt dafür, dass Magnete an Metall haften und Licht von der Sonne zu uns gelangt. Das Photon ist das Teilchen, das elektromagnetische Wellen wie Licht, Radio und Mikrowellen überträgt. Es ist sozusagen der Bote des Elektromagnetismus. Die starke Wechselwirkung, sie hält die Bausteine des Atomkerns zusammen. Ohne sie würden Protonen und Neutronen auseinanderfliegen, da sie eigentlich sich abstoßen wollen. Das Teilchen, das diese Kraft vermittelt, nennt man Gluon. Und die schwache Wechselwirkung ist für den radioaktiven Zerfall verantwortlich. Sie spielt eine Rolle, wenn ein Neutron sich in ein Proton verwandelt. In diesem Fall sind es die W- und Z-Bosonen, die diese Kraft übermitteln. Ohne diese Kräfte gäbe es keine nuklearen Prozesse wie die, die in der Sonne ablaufen. Und dann ist da natürlich die Schwerkraft. Die Kraft, die uns fest auf der Erde hält und Planeten in ihren Bahnen um die Sonne zieht. Doch im Gegensatz zu anderen Kräften gibt es hier ein Rätsel. Bisher wurde kein Teilchen entdeckt, das die Schwerkraft überträgt oder vermittelt. In der Quantenphysik vermutet man jedoch die Existenz eines solchen Teilchens. Es ist das Graviton. Das Graviton ist bisher rein theoretisch, da es unglaublich schwer ist nachzuweisen. Aber ein Team von Forschern hat nun ein bahnbrechendes Experiment entwickelt, das genau das erreichen könnte. Das Graviton. Es ist ein hypothetisches Teilchen, das für die Schwerkraft theoretisch verantwortlich ist. Doch wie bereits erwähnt, naja, ist es nur hypothetisch. Bis jetzt. Nun haben Physiker einen Versuchsaufbau entwickelt, mit dem diese winzigen Quantenobjekte theoretisch nachgewiesen werden könnten. Also um das nochmal zusammenzufassen. So wie einzelne Teilchen, sogenannte Photonen, Kraftträger für das elektromagnetische Feld sind, könnten Gravitationsfelder theoretisch ihre eigenen kraftübertragenden Teilchen haben, also die Gravitonen. Wenn sie existieren, und hier gehen wir davon aus, dass sie das tun, gibt es ein Problem. Das Problem ist, dass sie einfach nur so schwach wechselwirken, dass sie noch nie nachgewiesen wurden. Und einige Physiker glauben, dass sie es auch nie werden, was auch völlig berechtigt ist. Doch unsere Studie unter der Leitung der Universität Stockholm ist jedoch optimistischer. Das Team hat ein Experiment beschrieben, mit dem der sogenannte gravitophononische Effekt gemessen und zum ersten Mal einzelne Gravitonen eingefangen werden könnten. Aber was genau der gravitophononische Effekt ist, das können wir hier eigentlich getrost ignorieren. Ich versuche jetzt mal den Versuchsaufbau, den Experimentaufbau so simpel zu halten, wie es geht. Also, bei dem Experiment würde ein massiver, 1800 Kilogramm schwerer Aluminiumstab auf einem Wert knapp über dem absoluten Nullpunkt abgekühlt, sodass also dieser äußerst kalte Aluminiumstab so wenig Energie wie möglich und so wenig Bewegung wie möglich hat. Man würde es dann an kontinuierliche Quantensensoren anschließen und geduldig darauf warten, dass Gravitationswellen über ihn hinwegschnappen. Und wenn dies dann auch tatsächlich eintritt, würde das Instrument auf einer sehr winzigen Skala vibrieren, was die Sensoren als eine Reihe von diskreten Schritten zwischen den Energieniveaus erkennen könnten. Also, auch das ist tatsächlich ein bisschen unwichtig, aber jeder dieser Schritte oder Quantensprünge würde die Entdeckung eines einzelnen Gravitons markieren. Das ist hier das Wichtige, was wir aus dem Text ausnehmen sollten. Also jedes potenzielle Signal könnte dann mit den Daten der LIGO-Anlage abgeglichen werden, um sicherzustellen, dass es sich um ein Gravitationswellenereignis handelt und nicht tatsächlich irgendeine Hintergrundstörung. Okay, Moment, was ist LIGO? Nun, LIGO, das ist das Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Es ist ein äußerst sensibles Instrument, das Gravitationswellen misst. Winzige Verzerrungen der Raumzeit, die durch wirklich katastrophale Ereignisse im Universum, wie die Kollision von schwarzen Löchern oder Neutronensternen ausgelöst werden. LIGO verwendet also Laser, um minimale Verschiebungen in den Spiegeln eines Interferometers zu registrieren, die natürlich auf Gravitationswellen hinweisen. Seit dem ersten erfolgreichen Nachweis von Gravitationswellen im Jahr 2015 hat LIGO die Astronomie tatsächlich revolutioniert. Und so könnten die Physiker tatsächlich die Daten von LIGO abgleichen und rausfinden, ob es tatsächlich was Gravitationswellenartiges war. Es ist wirklich ein überraschend elegantes Experiment. Aber es gibt einen Haken, ja, den gibt es immer. Diese empfindlichen Quantensensoren, nun, die gibt es noch gar nicht. Dennoch glaubt das Team, dass es in naher Zukunft möglich sein sollte, sie zu bauen. Wir sind sicher, dass dieses Experiment funktionieren würde. Das sagt der theoretische Physiker Thomas Beitel, einer der Autoren der Studie. Jetzt, da wir wissen, dass Gravitonen nachgewiesen werden können, ist das ein zusätzlicher Ansporn, die entsprechende Quantensensortechnologie weiterzuentwickeln. Mit etwas Glück wird man bald in der Lage sein, einzelne Gravitonen einzufangen, so Thomas. Von den vier Grundkräften der Physik ist die Schwerkraft tatsächlich diejenige, mit der wir täglich am meisten vertraut sind. Aber in vielerlei Hinsicht bleibt sie auch die geheimnisvollste und vor allem die schwächste. Habe ich vorhin die geheimnisvollste gesagt? Okay, verzeiht mir. Der Elektromagnetismus zum Beispiel hat natürlich das Photon, die schwache Wechselwirkung hat die W- und Z-Boson und die starke Wechselwirkung hat das Gluon, sodass die Schwerkraft einigen Modellen zufolge auch das Graviton haben sollte. Ohne das Graviton ist es sehr viel schwieriger, die Schwerkraft mit dem Standardmodell der Quantentheorie in Einklang zu bringen und überhaupt erst zu entscheiden, ob die Schwerkraft eine Kraft an sich ist. Ich weiß, das wird in den Kommentaren stehen und das ist auch völlig in Ordnung. Man ist sich momentan nun mal nicht sicher, ob die Schwerkraft wirklich eine der fundamentalen Kräfte ist, weil wir nun mal das Graviton nicht finden. Auch das ist völlig berechtigt. Dieses neue Experiment könnte also helfen, indem es ironischerweise auf einige der frühen Experimente in diesem Gebiet zurückgreift. In den 60er Jahren versuchte der Physiker Joseph Weber, Gravitationswellen mit Hilfe von massiven Aluminiumzylindern aufzuspüren, die an Stahldrähten aufgehangen waren, um sie von der Hintergrundstrahlung, von den Hintergrundgeräuschen besser gesagt, zu isolieren. Wenn Gravitationswellen vorbeiziehen, so die Idee, würde sie in den Zylindern Vibrationen auslösen, die wiederum in messbare elektrische Signale umgewandelt werden. Mit diesem Aufbau behauptete Weber, bereits 1969 Gravitationswellen entdeckt zu haben. Doch leider konnten seine Ergebnisse nicht reproduziert werden und seine Methoden wurden später diskreditiert. Also blieb das Phänomen unentdeckt, bis LIGO es 2015 entdeckte. Weber suchte also nicht speziell nach Gravitonen. Aber mit einem Upgrade seines Experiments im 21. Jahrhundert könnte es möglich sein. Die kryogene Kühlung mit dem Schutz vor Lärm und anderen Vibrationsquellen halten die Aluminiumatome so ruhig wie möglich, sodass potenzielle Signale deutlicher zu erkennen sind. Und es ist natürlich auch hilfreich, einen bestätigten Gravitationswellendetektor wie LIGO zur Hand zu haben. Die LIGO-Observatorien sind sehr gut im Nachweis von Gravitationswellen, aber sie können keine einzelne Gravitonen auffangen. Das sagte Thomas Beitel. Aber wir können ihre Daten zu Kreuzkorrelation mit unserem vorgeschlagenen Detektor verwenden, um einzelne Gravitonen zu isolieren. Doch welche Gravitationswellen sollte man dafür verwenden? Nun, tatsächlich bräuchte man dafür sehr starke Ereignisse. Zum Beispiel Kollisionen zwischen Neutronensternpaaren, die innerhalb des Detektorbereichs von LIGO liegen. Bei jedem Ereignis würden schätzungsweise bisher eine Undezillion Gravitonen, das ist übrigens eine 1 gefolgt von 36 Nullen, durch das Aluminium laufen. Aber nur eine Handvoll würde tatsächlich absorbiert werden. Das letzte Puzzlestück sind also die lästigen Quantensensoren, die noch entwickelt werden müssen. Zum Glück glaubt das Team, dass diese Technologie nicht allzu weit entfernt ist. Quantensprünge sind in letzter Zeit in Materialien beobachtet worden und ich habe auch so viele Videos über wirklich neue Materialien, die entdeckt wurden, gemacht in den letzten Jahr alleine. Aber tatsächlich noch nicht in einer Größenordnung, die Forscher jetzt brauchen. So ähnlich sagte das Jermaine Tober, Physiker an der Universität von Stockholm und auch Autor der Studie. Aber die Technologie schreitet sehr schnell voran, sagt er, und wir haben mehr Ideen, wie wir es einfacher machen können. Ich bin persönlich sehr gespannt drauf. Die Studie wurde in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht und ist in der Videobeschreibung zum Nachlesen für dich verfügbar. Wissenschaftler haben 7 Beweise für ein Teilchen gefunden. Ein Teilchen, das bekanntermaßen fast nicht nachzuweisen war. Das ist der erste Beweis für das Tau-Neutrino. Ein echtes Signal aus dem IceCube-Observatorium wurde jetzt nämlich festgehalten. Was genau sie entdeckt haben und wie es funktioniert und was es genau für die Wissenschaft heißt, erkläre ich gleich. Und nun erstmal zum Neutrino selbst. Tu mir erstmal einen Gefallen, ja? Nimm mal deinen Daumen hoch und schau ihn dir an. Und bedenke dabei Folgendes. Genau in diesem Moment durchqueren etwa 100 Milliarden Neutrinos deinen Daumennagel pro Sekunde. Finde ich ziemlich cool. Aber was genau sind Neutrinos eigentlich und warum können sie deinen Nagel einfach so durchqueren, ohne dass du etwas davon bemerkst? Neutrinos sind Elementarteilchen, das heißt, sie gehören zu den kleinsten Bausteinen des Universums. Sie haben eine extrem geringe Masse, die so klein ist, dass sie sehr lange Zeit als masselos galt. Neutrinos haben übrigens keine elektrische Ladung, daher der Name Neutrino. Das kommt aus dem Italienischen und bedeutet so etwas wie kleines Neutrales. Neutrinos entstehen bei verschiedenen nuklearen Reaktionen. Eine der häufigsten Quellen sind aber natürlich Kernreaktionen in einer Sonne. In unserer Sonne verschmelzen Wasserstoffatome zu Heliumatomen in einem Prozess namens Kernfusion. Dabei wird eine enorme Menge Energie freigesetzt und als Nebenprodukt entstehen Neutrinos. Diese Neutrinos reisen dann mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch den Raum. Sie sind auch besonders, weil sie nahezu keine Wechselwirkung mit anderen Materieformen eingehen. Da sie nun mal keine elektrische Ladung haben und sehr leicht sind, können sie mühelos durch Materie hindurchfliegen, so wie durch deinen Nagel. Sie durchqueren die Erde, ohne mit Atomen zu kollidieren. Fast. Tatsächlich durchströmen Billionen von Neutrinos jede Sekunde deinen Körper, ohne dass du es merkst. Und der Unterschied ist recht simpel. Elektrisch geladene Teilchen zum Beispiel, wie Elektronen, interagieren stark mit elektromagnetischen Feldern und anderen geladenen Teilchen. Neutrinos hingegen spüren diese Felder nicht, da sie neutral sind, was bedeutet, dass sie fast ungehindert durch Materie hindurchfliegen. Das macht sie auch unglaublich schwer zu entdecken und vor allem zu studieren, weil sie kaum mit Detektoren in Wechselwirkung treten. Die Tatsache, dass Neutrinos neutral und so leicht sind, bedeutet, dass sie fast unsichtbar sind. Um ein Neutrino tatsächlich nachzuweisen, braucht man riesige empfindliche Detektoren und sehr spezielle Bedingungen. Diese Detektoren sind auch oft unter der Erde oder im Eis vergraben, um andere störende Teilchen abzuschirmen. IceCube oder das IceCube Observatorium ist eines dieser riesigen empfindlichen Detektorsysteme, die speziell dafür entwickelt wurden, Neutrinos nachzuweisen. Das IceCube Observatorium befindet sich am Südpol und besteht aus Tausenden von Sensoren, die tief im antarktischen Eis vergraben sind. Wenn also ein seltenes Ereignis eintritt und ein Neutrino tatsächlich mit einem Atom im Eis kollidiert, was tatsächlich passieren kann, erzeugt dies ein winziges Lichtblitz, der dann von den Sensoren erkannt wird. Diese Lichtblitze geben dann den Wissenschaftlern Hinweise darauf, dass ein Neutrino vorbeigekommen ist und ermöglicht es, Eigenschaften von den Neutrinos dann endlich zu studieren. Doch das tritt extrem selten auf. In seiner 10-jährigen Geschichte hat das IceCube Neutrino Observatorium in der Antarktis die Signale von fast 1 Million energiereicher Neutrinos aufgezeichnet und damit auch Informationen über hochenergetische Teilchenquellen im Universum geliefert. Doch wir müssen uns das hier so ein bisschen vorstellen. Es brasseln ja sozusagen Milliarden und Abermilliarden und Billionen von Neutrinos durch unsere Körper jede Sekunde. Und wir haben nur 1 Million aufzeichnen können. Das ist schon selten. Und das i-Tüpfelchen natürlich wäre, wenn man wüsste, welche Art von Neutrino wir gerade aufgezeichnet haben. Denn es gibt nämlich 3 verschiedene, die ein bestimmtes Signal erzeugen. Was sind aber die verschiedenen Arten des Neutrinos? Und warum sind sie so wichtig? Es gibt also 3 verschiedene Arten von Neutrinos, auch Neutrino-Geschmacksrichtungen oder Flavors genannt. Diese sind Elektroneutrinos, Neon-Neutrinos und Tau-Neutrinos. Jede dieser Art ist mit einem bestimmten Teilchen verbunden, das als Ladungsträger fungiert. Elektronen-Neutrinos sind die häufigsten Neutrinos, die im Kernfusionsprozess der Sonne entstehen und die wir hier auf der Erde finden. Sie sind mit Elektronen assoziiert, daher der Name. Was wiederum bedeutet, dass sie beim Prozessen vorkommen, bei denen Elektronen eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel entstehen Elektronen-Neutrinos beim Beta-Zerfall, wenn ein Neutron in ein Proton umgewandelt wird und dadurch wird ein Elektron und ein Elektron-Neutrino-Paar erschaffen. Mion-Neutrinos sind mit Mionen verbunden. Also das sind die schwereren, viel schwereren Cousins des Elektrons. Mionen sind also subatomare Teilchen, ähnlich wie Elektronen, aber 200 mal schwerer. Sie gehören zur Familie der Leptonen, genau wie Elektronen und Neutrinos. Und Mionen sind zudem sehr instabil und zerfallen sehr, sehr, sehr schnell in Elektronen und Neutrinos. Mion-Neutrinos entstehen, wenn hochenergetische, kosmische Strahlen auf die Erdatmosphäre treffen und dadurch Mionen erzeugen. Und die dann wiederum zerfallen in Elektronen und Mion-Neutrinos. Und diese Neutrinos sind natürlich seltener als die Elektronen-Neutrinos und benötigen sehr energiereiche Prozesse, um tatsächlich erzeugt zu werden. Und nun zu der letzten Gruppe, die Tau-Neutrinos. Die sind die schwersten und tatsächlich auch die seltensten von den Neutrinos. Sie sind mit dem Tau-Teilchen assoziiert, das natürlich noch schwerer ist als das Mau-Teilchen, Mionenteilchen, verzeihung. Tau-Teilchen und damit auch Tau-Neutrinos entstehen in extrem energiereichen Prozessen, wie zum Beispiel in Teilchenbeschleunigern oder bei hochenergetischen astrophysikalischen Ereignissen. Ihr könnt euch bestimmt denken, welche damit gemeint sind. Tau-Neutrinos sind aufgrund ihrer Seltenheit und der hohen Energie, die zu ihrer Entstehung notwendig ist, tatsächlich am schwierigsten zu erforschen. Sie sind die mysteriösen Neutrinos der Neutrinos-Geschmacksrichtungen. Und man muss dazu sagen, Elektronen-Neutrinos und Mion-Neutrinos wurden bereits in vielen Experimenten bestätigt. Ihre Existenz und ihre Eigenschaften sind gut dokumentiert und wir können sie mit speziellen Detektoren nachweisen. Tau-Neutrinos sind hingegen viel mysteriöser. Obwohl ihre Existenz theoretisch vorhergesagt und indirekt nachgewiesen wurde, sind direkte Signale von Tau-Neutrinos einfach nur äußerst selten und vor allem schwer zu erkennen. Und letztes Jahr meldete die IceCube-Kollaboration die ersten Signaldaten, die direkt mit Tau-Neutrinos in Verbindung stehen. Das Team bestätigt jetzt endlich, dass eines dieser beiden Signale tatsächlich wahrscheinlich von einem Tau-Neutrino stammt. Zudem wird von weiteren 6 Beobachtungen berichtet, die wahrscheinlich ein Tau-Signal haben. Und jetzt ein bisschen Vorgeschichte, aber eine sehr wichtige Vorgeschichte. Denn die Ice Cube-Kollaboration entdeckte die kosmischen Neutrinos erstmals im Jahr 2013, kurz nachdem das Observatorium in Betrieb genommen wurde. Und ja, Neutrinos ignorieren die meiste Materie, das hatten wir ja schon besprochen, weil sie halt nun mal extrem schwach mit anderen Teilchen interagieren. Dennoch gibt es eine wirklich winzige Chance, dass sie unter bestimmten Bedingungen mit Materie kollidieren. Diese Kollisionen passieren sehr selten. Aber wenn ein Neutrino auf einen Atomkern trifft, kann es mit ihm interagieren. Die enorme Anzahl von Neutrinos, die die Erde ständig durchqueren, gibt uns tatsächlich eine kleine Chance auf, dass einige wenige tatsächlich auf Atomkerne treffen und eine messbare Reaktion hervorrufen. Und wenn diese extrem seltene Kollision im Ice Cube Detektor dann endlich passiert, erzeugt sie sekundäre Teilchen, die sich schneller als das Licht im Eis bewegen. Genau dadurch entsteht die Cherenkov-Strahlung, ein schwaches blaues Licht, das von den Detektoren aufgefangen werden kann. Diese Lichtblitze sind die Photonennachweise, die es den Wissenschaftlern ermöglichen, die Eigenschaften der Neutrinos zu untersuchen. Was die Cherenkov-Strahlung im Detail ist, kannst du übrigens hier in diesem Video nachschauen. Aber dann bitte sofort zurückkommen und weitergucken. Bislang wurden die von Ice Cube entdeckten Neutrino-indizierten Photonenmuster, also diese Photonennachweise, in eine von 2 Kategorien eingeteilt, also Spuren und Kaskaden. Eine Spur, das ist tatsächlich die häufigste Signatur, erscheint als eine gerade Linie, die von Photonennachweisen, die sich über die gesamte Länge des Detektors erstrecken kann, erstellt wird. Und natürlich nach der Kollision eines Mio-Neutrinos mit dem Eis des Detektors erst entsteht. Eine Kaskade hingegen erscheint als eine Kugel aus Photonennachweisen mit einem Radius von 10 bis Hunderten von Metern und kann nach der Kollision eines Elektronen oder Tau Neutrinos mit einem Atom im Eis entstehen. Das ist nämlich das größte Problem. Die von Elektronen und Tau-Neutrinos erzeugten Kaskadensignale können so ähnlich sein, dass es schwierig ist, die Photonenmuster eindeutig von einem Teilchen zum anderen zu unterscheiden. Sie liegen sehr nah beieinander. Der Unterschied ist also extrem klein. Es entstehen also Doppelkaskadenmuster und dabei kann ein Mensch tatsächlich nicht mehr unterscheiden, was zu wem gehört. Um diese Signale aufzuspüren, entwickelte also die Ice Cube-Kollaboration ein Modell der künstlichen Intelligenz, das Daten aus fast einem Jahrzehnt Daten analysierte. Habe ich Daten zweimal gesagt? Ja. Das Modell wurde anhand von Doppelkaskadenmustern trainiert, die durch tatsächlich simulierte Tau-Neutrinos und Hintergrundrauschen erzeugt wurden. Sie identifizierten 7 Tau-Neutrino-Kaskaden. Was ein Riesendurchbruch ist. Die eingesetzte Technik ist ein sehr großer Fortschritt bei der Suche nach seltenen Ereignissen in Detektoren. Und es wurden auch mehrere Sicherheitsprüfungen eingebaut, um falsch positive Ergebnisse zu vermeiden. Die Analyse ergab, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Ereignisse von einem anderen Teilchen stammen, weniger als 1 zu 3,5 Millionen beträgt. Es ist also ein sicheres Ja. Die Zahl der entdeckten Tau-Neutrinos entspricht also auch den Erwartungen der Forscher. Also, Neutrinos sollten in 3 Geschmacksrichtungen existieren. Und mit dem Ergebnis ist es nun bewiesen, dass alle 3 Geschmacksrichtungen aus astrophysikalischen Quellen mit ultra hoher Energie zur Erde gelangen. Die Beobachtungen haben extrem wichtige Auswirkungen auf das Verständnis entfernter astrophysikalischer Neutrino-Quellen, was auch immer das sein mag. Jetzt, da Ice Cube alle 3 Neutrino-Flavors nachweisen kann, können Physiker nach Anzeichen für tatsächlich neue Physik im Neutrinensektor suchen. Die Entdeckung eines Tau-Neutrinos könnte also ein Netzwerk von Teleskopen auslösen, die nach hochenergetischen Neutrino-Quellen sucht. Das Team ist also wahrscheinlich noch einige Jahre davon entfernt, dies wirklich durchzuziehen und auch Echtzeitwarnungen für Tau-Neutrinos irgendwie auszusenden, dass wir wissen, okay, da kommt jetzt einer, jetzt müssen wir messen. Aber es ist zumindest in Sichtweite. Aus was bestehen wir eigentlich? Ich meine, klar, es sind Moleküle, es sind Atome, die uns ausmachen, es sind schwere und leichte Atome dabei. Unser Körper besteht aus 37,2 Billionen Zellen. Und wir bestehen zu 60% aus Wasser. Die restlichen 40% setzen sich aus einer Vielzahl von chemischen Elementen zusammen. Wobei Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Calcium und Phosphor die häufigsten sind. Wir haben zudem Eisen in unserem Blut. Und hier wird es interessant. Denn interessanterweise stammt das Calcium in unseren Knochen und das Eisen in unserem Blut von Sternen, die vor Milliarden von Jahren explodiert sind. Aber wie ist das möglich? Ich meine Eisen, wo finden wir Eisen? In Eisenschienen, in den Minen von Moria oder in den Minen von anderen Bergen? Eisen ist tatsächlich recht häufig vertreten auf der Erde und es befindet sich in unseren Körpern. Wie kommt es, wenn es denn in den Minen existiert und irgendwo tief in den Bergen vergraben liegt, wie kommt es in unser Blut? Das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Denn die Antwort eigentlich dazu führt uns zu einem viel, viel, viel spannenderen Konzept. Sogar einem der faszinierendsten Konzepte der Wissenschaft. Dem Sternenstaub. Das Eisen in unserem Blut und auch das Calcium in unseren Knochen, diese schweren Elemente, also Eisen und Calcium, stammen tatsächlich von sehr weit entfernten Sternen, die vor sehr langer Zeit gestorben sind. Und als diese Sterne explodiert sind, reisten die Elemente dann auch durch den Kosmos und wurden Teil der Materie, aus der schließlich unser Planet und letztendlich auch wir selbst entstanden sind. Wir sind also im wahrsten Sinne des Wortes aus Sternenstaub gemacht. Aber es gibt noch etwas, das noch viel, viel erstaunlicher ist als das. Also, das Eisen in unserem Blut wurde nicht auf der Erde geboren. Es entstand in dem Herzen von Sternen, die durch nukleare Fusionsprozesse geformt wurden, oder besser gesagt fusioniert wurden. Und sie wurden durch deren explosiven Tod, durch natürlich eine Supernova, ins Universum geschleudert. Also, stellen wir uns einfach da draußen einen Stern vor. Und dieser Stern kommt seinem Ende nahe. In den Tiefen eines Sterns beginnt alles mit Wasserstoff, dem einfachsten und häufigsten Element im Universum. Wasserstoff besteht aus einem Proton und einem Elektron. Im Kern des Sterns herrschen aber extreme Temperaturen. Sie haben mehrere Millionen Grad Celsius und auch extrem hohen Druck, da die Wasserstoffatome so dicht zusammengebracht werden, dass sie tatsächlich miteinander fusionieren. Diese Fusion, bei der Wasserstoffkerne zu einem Heliumkern verschmelzen, setzt enorme Energie frei. Diese Energie zeigt sich in Form von Photonen, also Lichtteilchen, und erzeugt den sogenannten Strahlungsdruck. Dieser Strahlungsdruck wirkt nach außen und balanciert den Gravitationsdruck aus, der durch die immense Masse des Sterns entsteht und ihn nach innen zu kollabieren droht. Es sind zwei sehr mächtige Kräfte, die hier miteinander kämpfen. Der Stern verbringt den größten Teil seines Lebens in einem sehr stabilen Zustand, in dem die Fusion von Wasserstoff zu Helium kontinuierlich Energie freisetzt. Doch irgendwann wird der Wasserstoff im Kern zu Neige gehen. Ohne Wasserstoff kann keine Kernfusion mehr stattfinden und der Strahlungsdruck, der den Stern stabil hält, nimmt ab. Der Kern des Sterns beginnt sich unter dem Druck seiner eigenen Schwerkraft zusammenzuziehen. Er kollabiert. Während sich der Kern zusammenzieht, steigt die Temperatur noch weiter an, bis sie hoch genug ist, um die Heliumkerne selbst zur Fusion zu zwingen. Nun beginnt eine neue Phase der Kernfusion, in der Helium zu schwereren Elementen, Kohlenstoff und Sauerstoff fusioniert wird. Auch dieser Prozess setzt eine Menge Energie frei, jedoch nicht in so großen Mengen wie die Wasserstofffusion, weshalb der Strahlungsdruck auch geringer ist als zuvor. Der Kern zieht sich also weiter zusammen und erhitzt sich auch noch dazu, während die äußeren Schichten des Sterns expandieren, wodurch der Stern zu einem roten Riesen wird. Im Inneren des roten Riesen finden immer komplexere Fusionsprozesse statt. Nach der Heliumfusion beginnt der Stern, Kohlenstoff zu Neon, Magnesium und anderen Elementen zu fusionieren. Diese Prozesse laufen weiter, bis der Stern schließlich beginnt, Silizium zu Eisen zu fusionieren. Eisen stellt den Endpunkt der Fusionsprozesse dar, denn die Fusion von Eisenkernen verbraucht mehr Energie, als sie freisetzt. An diesem Punkt kann der Stern also keinen Strahlungsdruck mehr erzeugen, um dem Gravitationsdruck entgegenzuwirken. Ohne den ausgleichenden Strahlungsdruck kollabiert der Eisenkern des Sterns innerhalb von Sekundenbruchteilen. Dieser plötzliche Kollaps führt zu einer gewaltigen, extremen Explosion, die als Supernova bezeichnet wird. Die äußeren Schichten des Sterns werden mit enormer Wucht ins All geschleudert, während der Kern zu einem Neutronenstern oder sogar zu einem schwarzen Loch wird. Die Elemente, die während der Lebenszeit des Sterns und in der Supernova gebildet wurden, verteilen sich im interstellaren Raum, und zwar auf eine unglaubliche Art und Weise. Diese Elemente, darunter auch Eisen und Calcium, mischen sich mit interstellarem Gas und Staub und tragen zur Bildung neuer Sterne und vor allem Planetensysteme bei. Unser Sonnensystem entstand aus einer solchen interstellaren Wolke, die durch den Tod früherer Sterne angereichert war. Das Eisen in unserem Blut und das Calcium in unseren Knochen stammen aus diesen Prozessen. So dachte man zumindest bisher. Die Annahme, dass das Eisen in unserem Blut aus einer Supernovae kommt oder aus Supernovae stammt, war so sicher wie dein Abo auf diesem Kanal, nachdem du das Video angeschaut hast. Also würde ich tatsächlich empfehlen, dir zu abonnieren, denn wir kratzen so langsam an den 100.000 Abonnenten und ich würde mich sehr freuen. Doch jetzt fängt das Video übrigens gerade erst an. Und davor, als Kommentar, ganz oben angepinnt, findest du einen Link zu der... Oh, Katze begrüßt das. Findest du einen Link zu der WhatsApp-Gruppe. Ich will euch da nichts irgendwie andrehen oder euch volllabern. Ich möchte da einfach nur die Videos, die auf YouTube erscheinen, posten, damit ihr sie als allererstes... damit ihr mitkriegt, dass ein Video tatsächlich erschienen ist. Und so bleibst du auf jeden Fall auf dem Laufenden, was die Wissenschaft angeht, und verpasst zudem kein Entropy-Video mehr. Ich weiß nicht, was meine Katze da hinten macht, aber ich habe ein bisschen Angst. Also, lasst uns erstmal ein paar Jahre zurückgehen und über die Grundlagen sprechen. Nach seiner Geburt im Urknall bestand das Universum hauptsächlich aus Wasserstoff und einigen Heliumatomen. Diese beiden Elemente sind die leichtesten im Periodensystem und bildeten sich in den ersten Minuten nach dem Urknall, als die Temperaturen und Dichten extrem hoch waren. Oh, und wenn ich auch nur ein Kommentar lese. Der Urknall hat nie stattgefunden. Es freut mich ja, dass du dabei warst. Wirklich, das ist sehr beeindruckend. Aber behalt deinen Sch** für dich, denn dies ist keine wissenschaftliche Meinung, die du vertrittst. Wir können den Urknall sehen. Wir sehen ihn. Naja, Entschuldigung für den kleinen Ausraster, aber diese Kommentare gehen mir schon seit Monaten auf den Sack. Also, zurück zum Thema. Wasserstoff und Helium. Diese beiden Elemente sind die leichtesten im Periodensystem und bildeten sich in den ersten Minuten nach dem Urknall, als die Temperaturen und Dichten extrem hoch waren. Schwerere Elemente könnten sich unter diesen Bedingungen leider nicht bilden, weil die nötigen Temperaturen und Drücke nicht erreicht wurden. In den 13,8 Milliarden Jahren zwischen dem Urknall und heute haben Sterne die meisten schwereren Elemente durch Kernfusion erzeugt. Das heißt also wiederum, und hier kommt ein sehr interessanter Fakt, in den 13,8 Milliarden Jahren zwischen dem Urknall und dem heute haben Sterne die meisten schwereren Elemente durch Kernfusion erzeugt. Jedoch nur bis Eisen. Doch wir haben aber weitaus schwerere Elemente in unseren Körpern und auf der Erde. Wir haben Gold, wir haben Iridium, wir haben Uran und noch viele. Ach Katzen, die Folge ist sehr interessant. Wo kommen also diese schweren Elemente her? Um das Vorhandensein dieser schweren Elemente heute zu erklären, müssen Phänomene gefunden werden, die sie erzeugen können. Natürlich können wir in Laboren bestimmte extreme schwere Atome erschaffen, doch irgendwo muss auch ein natürlicher Prozess stattfinden. Also Phänomene, die so unbeschreiblich heftig sind, dass man sie eigentlich gar nicht beschreiben kann. Ein solches Phänomen existiert und es heißt GRB, ein Gammastrahlenausbruch. Es ist die stärkste Explosionsart im Universum. Diese können mit einer quantillionfachen, einer 10 gefolgt von 18 Nullen, einer quintillionfachen Leuchtkraft unserer Sonne ausbrechen. Sie setzen mehr Energie in wenigen Augenblicken frei als eine Sonne in ihrer gesamten Lebenszeit. Doch wie entstehen sie? Nun, das können wir tatsächlich nur mutmaßen. Aber generell sind sie in zwei Hauptkategorien unterteilt, die auch wiederum beantworten, was sie sind. Denn das mögen sich vielleicht einige von euch fragen. Es gibt also kurze und lange Ausbrüche. Kurze Gammastrahlenausbrüche dauern weniger als 2 Sekunden und entstehen wahrscheinlich durch die Kollision von Neutronensternen oder die Verschmelzung eines Neutronensterns mit einem schwarzen Loch. Diese Ereignisse erzeugen tatsächlich sehr intensive Gravitationswellen und führen zur Freisetzung von wirklich gewaltigen Energiemengen. Ich glaube, gewaltig reicht hier nicht aus, um die Menge an Energie, die dabei freigesetzt wird, zu beschreiben. Und lange Gammastrahlenausbrüche werden mit dem Tod von massiven und schnell rotierenden Sternen in Verbindung gebracht. Nach dieser Theorie wird durch die schnelle Rotation das Material, das beim Kollaps eines massereichen Sterns herausgeschleudert wird, in enge Strahlen gebunden, die sich mit extrem hoher Geschwindigkeit bewegen. Diese massereichen Sterne werden oft als Wolf-Rayet-Sterne bezeichnet. Diese können Rotationsgeschwindigkeiten von mehreren hundert Kilometern pro Sekunde erreichen. Und im August des Jahres 2017 gab es ein sehr wichtiges Ereignis, das diese Theorie stützt. LIGO und Virgo, 2 Gravitationswellendetektoren in den USA. Sie entdeckten ein Signal, das von 2 Neutronensternen zu stammen schien. Mein Gott, diese S-Laute machen mich fertig. Viele Ausschnitte in der Folge, das tut mir leid. Das von 2 Neutronensternen zu stammen schien. Ich lasse das jetzt so drin. Die sich auf eine Kollision zubewegten, die sich aufeinander zubewegten. Und wenige Sekunden später wurde ein kurzer Gammastrahlenausbruch bekannt als GRB 10817A entdeckt, der aus der gleichen Richtung am Himmel kam. Einige Wochen lang waren praktisch alle Teleskope auf der Welt auf dieses Ereignis gerichtet, um seine Folgen zu untersuchen. Die Beobachtungen zeigten eine Kilonova an. Das ist ein schwächerer Cousin einer Supernova-Explosion. Doch sie ist nicht weniger beeindruckend. Sie tritt auf, wenn 2 Neutronensterne oder ein Neutronenstern und ein schwarzes Loch miteinander kollidieren. Und interessanterweise gab es Hinweise darauf, dass bei der Kilonova viele schwere Elemente erzeugt wurden. Die Autoren einer in Nature veröffentlichten Studie, die die Explosion analysierte, zeigten, dass diese Kilonova 2 verschiedene Kategorien von Trümmern produzierte. Und diese Trümmer oder Ejekta sind Materialmassen, die bei explosiven astrophysikalischen Ereignissen wie Supernovae, Kilonovae oder Kollisionen von Neutronensternen in den Weltraum ausgestoßen werden. Die 2 Ejekta, die analysiert wurden, waren besonders interessant. Die eine bestand hauptsächlich aus leichten Elementen, die andere aus schweren, die schwerer sind als Eisen. Und ich habe ja bereits erwähnt, da du gut zugehört hast, dass bei der Kernfusion nur Elemente entstehen können, die so schwer sind wie Eisen im Periodensystem, sonst gäbe es ja nicht genug Energie. Eine Kilonova hat eindeutig weniger Energie als eine Supernova. Also wie können noch schwerere Elemente entstehen? Doch es gibt noch einen anderen Prozess, der erklären könnte, wie die Kilonova noch schwerere Elemente erzeugen könnte. Der R-Prozess. Der R-Prozess, oder auch schneller Neutroneneinfangprozess genannt, ist ein komplexer astrophysikalischer Mechanismus, der für die Entstehung vieler schwerer Elemente im Universum verantwortlich ist. Darunter Gold, Platin, Uran und viele weitere Elemente. Um den R-Prozess zu verstehen, ist es wichtig, die Rolle der Neutronen und die Bedingungen, unter denen dieser Prozess stattfindet, zu beleuchten. Also, Neutronen sind subatomare Teilchen, die zusammen mit Protonen den Kern eines Atoms bilden. Im Gegensatz zu Protonen, die tatsächlich eine positive elektrische Ladung haben, sind Neutronen, nun wie auch vom Namen hergeleitet, neutral. Diese Neutralität ermöglicht es Neutronen, ohne elektrische Abstoßung in den Kern eines Atoms einzudringen, was den Neutroneneinfang erleichtert. Also findet dieser R-Prozess in extrem energiereichen und dichten astrophysikalischen Umgebungen statt, wie beispielsweise eine Supernovae oder der Kollision von Neutronensternen. In dieser extremen Umgebung werden große Mengen freier Neutronen freigesetzt. Wenn ein Atomkern in eine solche Umgebung gelangt, beginnt er schnell Neutronen einzufangen. Dieser schnelle Neutronenfang erhöht die Masse und die Neutronenanzahl des Kerns erheblich, bevor der Kern durch Beta-Zerfall stabilisiert wird. Beim Neutroneneinfang wandern die Neutronen in den Atomkern und werden dort festgehalten. Dieser Vorgang erhöht die Anzahl der Neutronen im Kern, was den Kern, instabil macht. Und im R-Prozess passiert das so schnell, dass die Kerne immer mehr Neutronen aufnehmen, bevor sie überhaupt die Zeit haben, durch den Beta-Zerfall stabilisiert zu werden und dann natürlich zu zerfallen. Bevor sie überhaupt Zeit haben, durch den Beta-Zerfall zu stabileren Elementen zu zerfallen. Somit haben wir also ein Element erschaffen oder gecraftet, das schwerer ist als Eisen. Also haben wir das Problem gelöst. Entstehen also R-Prozesse in Kilonovae? Verschmelzung zweier Neutronensterne, wie die wir bereits beobachtet haben, sind extrem, extrem seltene Ereignisse. Sie könnten sogar so selten sein, dass sie eine unwahrscheinliche Quelle für die reichlich vorhandenen schweren Elemente im Universum darstellen. Uns fehlt also irgendwas. Gammastrahlenausbrüche sind allerdings nicht allzu selten. Die sind tatsächlich recht oft und bieten auch diese Voraussetzung für den R-Prozess. In einer kürzlich durchgeführten Studie wurden insbesondere lange Gammastrahlenausbrüche untersucht und ein bestimmter wurde BOAT genannt, der hellste aller Zeiten. Dieser Gammastrahlenausbruch wurde am 9. Oktober 2022 als intensiver Strahlungsimpuls aufgezeichnet, der durch unser Sonnensystem fegte. Es war tatsächlich das intensivste Ereignis, was wir jemals zu Gesicht bekommen haben. Und der BOAT löste eine ähnliche astronomische Beobachtungskampagne aus wie die Kilonova, die wir zuvor beobachtet hatten. Dieser Gammastrahlenausbruch war 10-mal energiereicher als der bisherige Rekordhalter und so nah an uns, dass sein Einfluss auf die Erdatmosphäre und sogar am Boden messbar war und selbst mit einem großen Sonnensturm tatsächlich hier auf der Erde vergleichbar war. Zu den Teleskopen, die Nachwirkungen des BOATs untersuchten, gehörte auch das James Webb Space Teleskop. Es beobachtete diesen Gammastrahlenausbruch etwa 6 Monate nach seiner Explosion, um nicht vom Nachglühen des ersten Ausbruchs geblendet zu werden. Und die Daten vom James Webb Teleskop zeigten, dass es sich trotz der außergewöhnlichen, wirklich außergewöhnlichen Helligkeit des Ereignisses leider nur um eine ganz normale Supernova-Explosion handelte. Und tatsächlich haben frühere Beobachtungen anderer Gammastrahlenausbrüche gezeigt, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Helligkeit eines Gammastrahlenausbruchs und der Größe der damit verbundenen Supernova-Explosion gibt. BOAT scheint keine Ausnahme zu sein. Das James-Webb-Team hat auch Rückschlüsse auf die Anzahl der schweren Elemente gezogen, die während der BOAT-Explosion erzeugt wurden. Sie fanden keinen Hinweis auf Elemente, die durch den R-Prozess entstanden sind. Dies ist überraschend, da man theoretisch tatsächlich davon ausging, dass die Helligkeit eines langen Gammastrahlenausbruchs mit der Bedingung in seinem Kern irgendwie zusammenhängt. Bei sehr hellen Ereignissen, insbesondere bei so extremen wie BOAT, sollten die Bedingungen für den R-Prozess eigentlich gegeben sein. Doch sie waren es nicht. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Gammastrahlenausbrüche möglicherweise nicht die erhoffte entscheidende Quelle für die schweren Elemente des Universums sind. Stattdessen muss es noch eine andere Quelle geben oder mehrere Quellen, die uns die schweren Elemente erklären können. Leider haben wir sie bisher noch nicht entdeckt. Aber vielleicht eines Tages. Dieser kleine Punkt hier ist ein Stern. Ein Stern, der sich allerdings sehr merkwürdig verhält. Der Grund für dieses merkwürdige Verhalten des Sterns könnte etwas Unglaubliches sein. Einem Objekt, das direkt aus einem Science-Fiction-Film stammen könnte. Eine Dyson-Sphäre. Im Jahr 2018 hat sich die Welt über einen sehr ungewöhnlichen Stern aufgeregt. KIC84, ich werde den Namen nicht aussprechen, ich werde ihn einfach hier reintippen. Denn der ist besser bekannt unter dem Namen, es ist genauso schlimm, Bujagins Stern. Wir dürfen nicht vergessen, dass es mit Wörtern genauso ist wie mit Gedichten. Man kann sie aussprechen und interpretieren, wie man möchte.
Ja.
Wir nennen diesen Stern einfach mal Alien-Megastrukturstern. Dieser wurde auf eine merkwürdige und ungewöhnliche Weise verdunkelt. Dies ist natürlich allein kein Hinweis auf eine Alien-Megastruktur. Es sei denn, es passiert Folgendes. Wenn ein Planet einen Stern umkreist, blockiert er eine bestimmte Lichtmenge und bewirkt, dass der Stern aus unserer Perspektive auf der Erde vom Helligkeitsgrad schwächer wird. Und als sich Forscher diesen Stern genau angesehen haben, stellten sie fest, dass er in unterschiedlichen Maße abdunkelte. Dies ist äußerst wichtig. Hierzu müssen wir nämlich Folgendes beachten. Diese Unregelmäßigkeiten, diese unregelmäßigen Helligkeitsschwankungen sind ungewöhnlich. Sie lassen sich nicht durch bekannte astronomische Phänomene wie die umkreisenden Planeten erklären, die um diesen Stern herumkreisen. Denn bei einem Planeten, der tatsächlich einen Stern umkreist, wären die Abdunklungen sehr regelmäßig und vorhersehbar. Die unterschiedlichen und unvorhersehbaren Verdunklungen von diesem Alien-Megastrukturstern deuten also darauf hin, dass es etwas anderes ist, etwas Exotisches, das tatsächlich diese Effekte wiederum verursacht. Dies führte selbstverständlich zu sehr wilden Spekulationen. Spekulationen, die besagen, dass wir eine Dyson-Sphäre gefunden haben. Aber was ist eine Dyson-Sphäre eigentlich genau, bevor wir überhaupt weitermachen? Nun, eine Dyson-Sphäre ist ein hypothetisches Konzept, das vom Physiker Freeman Dyson vorgeschlagen wurde. Es beschreibt eine riesige Struktur, die eine fortgeschrittene Zivilisation um einen Stern bauen könnte, um einen Großteil seiner Energie zu erfassen. Die Grundidee besteht darin, die Energieproduktion eines Sterns maximal auszunutzen, was einer Zivilisation tatsächlich ermöglichen würde, weit mehr Energie zu nutzen, als auf einem einzelnen Planeten möglich ist. Wow. Kann es also sein, dass wir hier eine Alienstruktur haben, dass wir eine Alienstruktur im Jahr 2018 beobachten konnten? Natürlich stellte sich die Erklärung als Staub heraus. Wortwörtlich. Staub erzeugte die Illusion einer Dyson-Sphäre, indem er unregelmäßige und starke Helligkeitsschwankungen eines Sterns verursachte. Große Mengen von Staub und Trümmern, die den Stern in unregelmäßigen Mustern umkreisen und durchziehen, blockieren ungleichmäßig das Licht und führen dann natürlich zu den beobachteten unregelmäßigen Verdunklungen. Dies erzeugt den Eindruck, dass eine riesige Struktur wie eine Dyson-Sphäre den Stern umgibt und sein Licht tatsächlich blockiert. Aber das hat die Suche nach mutmaßlich fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisationen, die solche Mega-Alien-Strukturen errichten wollen, nicht aufgehalten. Im Gegenteil, zwei Teams haben kürzlich Arbeiten über ihre Suche nach potenziellen Dyson-Sphären veröffentlicht und dabei potenzielle Kandidaten gefunden, die eine nähere Untersuchung tatsächlich wert sind. 60 Kandidaten, um genau zu sein. Lass mich das kurz erklären. Wenn wir von Sternen ausgesandte Licht betrachten, übrigens, wenn ich meine Skripte schreibe, verwende ich oft wir. Das klingt zwar komisch, aber damit meine ich, dass wir als Zivilisation oder wir als Menschheit, nicht wir als Forscher, denn ich bin kein Forscher und das wollte ich schon immer mal eigentlich geklärt haben, weil es recht arrogant klingt. Aber ich meine wir als Menschheit. Also, wenn wir das Licht von Sternen ausgesandte Licht betrachten, können wir viele Informationen über sie gewinnen, wie zum Beispiel ihre Zusammensetzung, ihr Alter und ihr Typ. Bei der Suche nach Dyson-Sphären und diesen Alien-Megastrukturen achten Astronomen auf zwei sehr, sehr, sehr wichtige Merkmale. Das sind sogar die zwei Hauptmerkmale. Erstens eine veränderliche Helligkeit des Sterns, die auftritt, wenn eine Struktur wie eine Dyson-Sphäre aus unserer Perspektive vor dem Stern vorbeizieht und dadurch einen Teil seines Lichts blockiert. Zweitens ist natürlich der Übermaß an Infrarotlicht sehr wichtig. Eine Dyson-Sphäre würde die Energie des Sterns nutzen, dabei aber auch Wärme abgeben. Diese Wärme würde sich als Infrarotstrahlung zeigen, die über das normale Maß hinausgeht, das wir so im All wahrnehmen können, da die Struktur natürlich die Energie des Sterns absorbiert und wieder abstrahlt. Diese zusätzliche Infrarotstrahlung oder diese zusätzlichen Infrarotstrahlen könnten ein Hinweis auf das Vorhandensein einer solchen Megastruktur sein. Das Problem ist, wie in beiden Studien festgestellt, dass überschüssige Infrarotlicht auch ein Zeichen für interstellaren Staub sein kann, also proplanetare Scheiben oder Trümmerhaufen, die sich um den Stern herum befinden. Kurz gesagt, ein Überschuss an Infrarotstrahlung ist bei jungen Sternen oder jüngeren Sternen zu erwarten, nimmt aber ab, wenn der Stern altert und die Materie zu Planeten und Asteroidengürteln zusammenwächst. Das ist also logisch. Wenn ein Stern natürlich jünger ist, entsteht auch vielleicht das Sonnensystem gerade, wo sich sehr viel Trümmer und sehr viel Staub befindet und natürlich um den Stern herumkreist. Und wenn der Stern älter ist, deutet es deutlich darauf hin, dass sich alles irgendwie stabilisiert hat. Die Planeten und die Monde haben sich bereits gebildet, also gibt es weniger Trümmerhaufen um den Stern herum. Also ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir dort solche Effekte wie die überschüssige Infrarotstrahlung finden, höher, dass es sich um eine Dyson-Sphäre handelt. Und jetzt wird's interessant. Überschüssige Infrarotstrahlung wurde bei älteren Sternen festgestellt, die zwischen 10 und 20, 200 Millionen Jahre alt sind. Man geht also davon aus, dass es sich dabei um Extreme Debris Disk handelt, kurz EDD. Diese sind möglicherweise durch Kollision zwischen Gesteinsplaneten entstanden. Also Ringe wie beim Saturn, die um eine Sonne kreisen. Oder ein besseres Beispiel sogar unser eigener Asteroidengürtel. Solche Systeme sind allerdings recht selten. Es wäre also äußerst schwierig, hier eindeutige Unterschiede zwischen natürlichen Vorkommen an Lichtblockaden und eindeutigen Strukturen zu finden, wenn die Sterne 10 bis 200 Millionen Jahre alt sind. Die gute Nachricht ist, dass die Suche nach extremen Überschüssen an Infrarotlicht uns helfen kann, mehr über diese ungewöhnlichen und seltenen Systeme zu erfahren und möglicherweise gleichzeitig für Dyson-Sphären oder möglicherweise Kandidaten für Dyson-Sphären zu finden. Also ein doppelter Gewinn. Übrigens, ein Abo auf dem Kanal wäre ziemlich mega strukturell. Es tut mir leid. So, jetzt haben wir über die ganzen jungen Sterne gesprochen und über den Müll, der sich um die Sterne herum bewegt. Also kommt hier jetzt erstmal tatsächlich die versprochene mögliche Lösung für unsere Probleme. Mit Hilfe von maschinellem Lernen durchsuchte das erste Forscherteam Daten von fast 4,9 Millionen Sternen und identifizierte Fälle, in denen die Infrarotemissionen viel höher sind als erwartet. Dabei fanden sie 53 potenzielle Kandidaten. Darunter sind Sterne, von denen man annimmt, dass sie jünger sind, aber auch reifere Sterne, was sie zu besseren Kandidaten für potenzielle außerirdische Megastrukturen macht. Oder Dyson-Sphären. Aber ich finde irgendwie außerirdische Megastruktur ziemlich cool, also der Name. Eine genaue Alterung und weitere Beobachtung dieser Sterne ist natürlich notwendig, um weitere Schlussfolgerungen zu ziehen. Und natürlich ist es wahrscheinlich, dass die Erklärung auf nicht außerirdische Ursachen zurückzuführen ist. Doch 7 Kandidaten bleiben noch übrig. Eine zweite Arbeit konzentrierte sich auf die Suche, spezifisch nach Dyson-Sphären, die den Stern nicht vollständig umgeben. Sie untersuchten einen Katalog von 320.000 Sternen und identifizierte 7 Quellen, die einen heftigen Überschuss an Infrarotlicht ungewissen Ursprungs aufweisen. Interessanterweise scheint es sich auch bei diesen Kandidaten um M-Zwergsterne zu handeln. Das heißt um Sterne mit einer geringeren Masse als unsere eigene Sonne, die sich in der stabilen Hauptphase ihres Lebens befinden. Dies ist interessant. Gut zuhören. Normalerweise sind Trümmerscheiben, die sich um die Sterne bewegen, sehr kalt. Sie haben ca. Temperaturen zwischen 10 und 100 Kelvin und leuchten nur schwach im infraroten Bereich. Die neuen Kandidaten, die 7 an der Zahl, sind jedoch wärmer und leuchten viel, viel stärker, was eher zu jüngeren Scheiben passen würde. Junge Scheiben bestehen oft aus Gas und Staub, die sich um junge Sterne befinden, wie wir bereits geklärt haben. Sie sind heißer und leuchten heller im Infrarotbereich, weil sie noch extrem viel Material enthalten, das noch nicht zu Sternen oder das noch nicht zu Planeten geformt worden ist. Also haben wir hier schon mal ein recht komisches Verhalten. Ein weiteres Merkmal, das die Forscher überrascht hat, ist das Fehlen von Variabilität. Junge Sterne zeigen normalerweise Veränderungen in ihrer Helligkeit, weil sie noch unruhig sind und viel Materie um sich herum haben. Doch neue Kandidaten zeigen keine solcher Veränderungen, was ungewöhnlich ist und nicht zu jungen Scheiben passt, also Trümmerscheiben. Die Forscher haben mehrere natürliche Erklärungen für das überschüssige Infrarotlicht untersucht, doch keine passt perfekt. Dies führt dann wiederum zu Fragen wie: Handelt es sich bei diesen Sternen um ungewöhnliche junge Sterne, die sich nicht wie typische junge Sterne verhalten? Sind es M-Zwerg-Trümmerscheiben mit besonders hoher Leuchtkraft? Oder ist es etwas ganz anderes, was wir noch nicht verstehen? Nichts passt zu unseren Erklärungen vorher. Diese Sterne könnten auch potenziell Leben beherbergen, weil viele felsige Planeten um sie herum gefunden wurden. Allerdings hat das Licht dieser Sterne längere Wellenlängen, was sie dann wiederum zu möglicherweise schlechteren Kandidaten für photosynthetisches Leben macht. Das Forscherteam betont allerdings, dass es zwar Anzeichen für potenzielle oder partielle Dyson-Sphären gibt, aber es ist noch zu früh, um das sicher zu bestätigen. Weitere Beobachtungen sind natürlich wie immer notwendig. Also, bisher haben wir viele seltsame Objekte gefunden, die unseren Erwartungen tatsächlich widersprechen, aber noch keine außerirdischen Strukturen. Noch. Also, ich kann euch das Bild nicht direkt zeigen, sonst wisst ihr, wie es aussieht und klickt weg. Aber ich versuche, den Weg bis zum Bild so spannend wie möglich zu gestalten. Versprochen. Also, worum geht es? Ich habe vielleicht ein wenig gelogen. Es geht mehr um ein Röntgenbild eines Atoms und kein richtiges Bild. Ein richtiges Bild ist tatsächlich unmöglich. Aber wir kommen dazu. Wenn man an Röntgenstrahlen denkt, denkt man vielleicht an gebrochene Knochen oder zahnärztliche Untersuchungen. Doch dieses extrem energiereiche Licht kann uns mehr zeigen als nur unsere Knochen. Es wird auch eingesetzt, um die molekulare Welt und sogar biochemische Reaktionen in Echtzeit zu untersuchen. Ein Problem ist jedoch, dass es Forschern noch nie gelungen ist, ein einzelnes Atom mit Röntgenstrahlen zu untersuchen. Bis jetzt. Wissenschaftlern ist es tatsächlich gelungen, ein einzelnes Atom mit Röntgenstrahlen zu charakterisieren. Sie waren nicht nur in der Lage, die Art des Atoms, die sie sahen, zu untersuchen, es gab übrigens zwei verschiedene, sondern es gelang ihnen auch, das chemische Verhalten dieser Atome zu untersuchen. Um es einen Durchbruch zu nennen, wäre eine Untertreibung. Doch was sind sie? Wenn wir von Röntgenstrahlen sprechen, sprechen wir über eine Form von elektromagnetischer Strahlung, die ähnlich wie das sichtbare Licht ist, jedoch mit viel kürzeren Wellenlängen und einer deutlich höheren Energie. Diese Eigenschaft ermöglicht es, den Röntgenstrahlenmaterialien zu durchdringen, die für normales Licht tatsächlich undurchsichtig sind. So, das ist korrekt. Und dazu zählt zum Beispiel menschliches Gewebe und auch für Metalle und dicke Plastikschichten. Und die Röntgenstrahlen entstehen, wenn hochenergetische Elektronen abrupt abgebremst werden. Zum Beispiel werden in Röntgengeräten die Elektronen in einer Vakuumröhre beschleunigt und dann auf ein Metalltarget, meist aus Wolfram, gerichtet. Beim Aufprall dann verlieren die Elektronen diese Energie, die sie hatten, die dann teilweise in Form von Röntgenstrahlung freigesetzt wird. Dieser Prozess wird als Bremsstrahlung bezeichnet. Eine weitere Quelle für Röntgenstrahlen in diesen Geräten sind die charakteristischen Strahlungen, die entstehen, wenn Elektronen aus den inneren Schalen der Atome im Target herausgeschlagen werden und Elektronen aus höheren Energieniveaus die entstandenen Lücken auffüllen. Dadurch entsteht eine Menge Energie, die dann freigesetzt wird. Und in der medizinischen Diagnostik sind Röntgenstrahlen demnach unverzichtbar. Sie ermöglichen es Ärzten, Bilder vom Inneren des Körpers zu erzeugen, ohne einen chirurgischen Eingriff vornehmen zu müssen. Diese Technik wird besonders häufig verwendet, um Knochenbrüche zum Beispiel zu diagnostizieren, die Knochen aufgrund ihrer Dichte dann die Strahlen stärker absorbieren als das umgebende weiche Gewebe. Das Resultat ist ein Bild, auf dem Knochen hell und deutlich sichtbar sind, während Weichteile und Organe in verschiedenen Graustufen erscheinen. Das sind also Röntgenstrahlen. Doch warum verwenden wir sie und warum können wir kein Foto von Atomen machen? Das ist eine sehr gute Frage. Um zu verstehen, warum wir keine herkömmlichen Fotos von Atomen machen können, müssen wir uns die Größenverhältnisse und die Natur des Lichts vergegenwärtigen. Heute wird's interessant. Vergegenwärtigen. Atome sind extrem klein, mit einem typischen Durchmesser von etwa nur einem Zehntel eines Nanometers. Das sichtbare Licht hingegen, das wir in der alltäglichen Fotografie verwenden, hat Wellenlängen zwischen 400 Nanometern und 700 Nanometern. Da die Wellenlänge des sichtbaren Lichts natürlich viel größer ist als die Größe eines Atoms, kann es keine Details in dieser Größenordnung auflösen. Es ist einfach nur zu klein. Es ist vergleichbar damit, wie als hättest du einen sehr großen Pinsel und würdest aber versuchen, auf einer mini kleinen Leinwand ein Gemälde zu malen. Röntgenstrahlen hingegen haben eine viel kürzere Wellenlänge, typischerweise im Bereich von 0,1 bis 10 Nanometern, was sie geeignet macht, um Strukturen auf atomarer Ebene zu untersuchen. Ihre kurzen Wellenlängen ermöglichen es, die Anordnung von Atomen in einem Kristall oder sogar die Struktur von Molekülen zu erfassen. Diese Fähigkeit, atomare und molekülare Strukturen zu sehen, macht Röntgenstrahlen zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Materialwissenschaft, in der Chemie und natürlich in der Biologie. Deshalb müssen wir auf Röntgenstrahlen zurückgreifen, um Bilder von Atomen und Molekülen zu erstellen, anstatt traditionelle fotografische Methoden zu verwenden. Das funktioniert einfach nicht. Doch dies ist eigentlich nichts Besonderes. Atome können routinemäßig mit Raster-Sondermikroskopen abgebildet werden. Das haben wir schon gemacht. Aber ohne Röntgenstrahlen kann man nicht sagen, woraus sie bestehen. Wir können nicht ins Detail gehen. Und die neue Forschung kann nun die Art eines bestimmten Atoms genau bestimmen. Und zwar ein Atom nach dem anderen. Und gleichzeitig, was das Ganze so besonders macht, seinen chemischen Zustand messen. Sie können die Materialien bis auf ein einziges, wirklich ein einziges Atom genau verfolgen. Dies ist ein Riesendurchbruch und dies wird einen größeren Einfluss auf die Umwelt- und Medizinwissenschaften haben und vielleicht sogar ein Heilmittel finden für bestimmte Krankheiten. Das hat einen großen Einfluss auf die Menschheit oder könnte einen großen Einfluss auf die Menschheit haben. Und das sagte einer der Forscher, diese Entdeckung wird die Welt verändern. Und hier sind nun endlich die Bilder. Bei der Arbeit konnten ein Eisenatom und ein Atom von Terbium, ein Element, das zu den sogenannten seltenen Erdmetallen gehört, verfolgt werden. Beide wurden in ihre jeweiligen molekularen Wirte eingesetzt. Ein herkömmlicher Röntgendetektor wurde durch einen speziellen Detektor ergänzt. Dieser verfügte über eine spezielle, scharfe Metallspitze, die sehr nahe an der Probe platziert wurde und dadurch Röntgenstrahlen anregte, um dann die Elektronen einzufangen. Anhand der von der Spitze gesammelten Messwerte konnte das Team feststellen, ob es sich um Eisen oder Terbium handelte. Und hier fängt es gerade erst an. Sie haben auch die chemischen Zustände der einzelnen Atome nachgewiesen. Durch den Vergleich der chemischen Zustände eines Eisen- und eines Terbium-Atoms in den jeweiligen molekularen Wirten stellten sie fest, dass das Terbium-Atom, also ein Seltenerdmetall, eher isoliert ist und seinen chemischen Zustand nicht ändert, während das Eisenatom stark mit seiner Umgebung interagiert. Das von dem Detektor gesehene Signal wurde mit Fingerabdrücken verglichen. Es ermöglichte den Forschern, die Zusammensetzung einer Probe zu verstehen und ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften zu untersuchen. Ich möchte noch mal Emphase drauf legen, wie cool das ist und wie bahnbrechend das ist. Dies könnte entscheidend sein für eine verbesserte Leistung von so vielen Dingen eigentlich, von so vielen gängigen und nicht so gängigen Materialien. Die in der Studie angewandte Technik und das darin bewiesene Konzept sind bahnbrechend für die Röntgenwissenschaft und Studien im Nanomaßstab. Der Einsatz von Röntgenstrahlen zum Nachweis und zur Charakterisierung einzelner Atome könnte die Forschung revolutionieren und neue Technologien in Bereichen wie der Quanteninformation und dem Nachweis von Spurenelementen der Umwelt und medizinischen Forschung hervorbringen, um tatsächlich nur einige zu nennen. Diese Errungenschaft ebnet auch den Weg für fortschrittliche materialwissenschaftliche Instrumente. Ja. Die Studie wurde in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Die kannst du in der Videobeschreibung nachlesen. Um weitere Updates dazu Die gibt es auf jeden Fall hier auf dem Kanal. Dazu musst du aber abonnieren. Mein Gott. Abonnieren lohnt sich.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20, code pod20, for 20% off your first product.